Nun schlagen Sie auf in Jesaja 55, Jesaja 55 von Vers 6 bis Vers 12. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Liebe Freunde, es ist ja schon beeindruckend, was heute auch in unserer Zeit Menschen für Gott alles tun. Unsere Zeit ist gar nicht so ablehnend gegen Gott. Denken Sie einmal daran, wie Kirchen gebaut werden, wie in den Sendeanstalten von Rundfunk und Fernsehen Verkündigungszeiten freigehalten werden. Da werden großartige Musikwerke komponiert zur Ehre Gottes. Große Versammlungen werden abgehalten im Namen Gottes. Und es werden sehr beachtliche Geldbeiträge eingesammelt für Gott. Und die Menschen sind offenbar bereit. Fast alle sind bereit, da mitzumachen, da dabei zu sein. Aber wenn man einmal in der Bibel liest, dann muss ja irgendwann auffallen, da steht gar nichts drin vom Bau von Kathedralen. Nicht, dass das übel oder böse wäre, aber Gott hat es gar nicht gefordert. Gott hat manchmal sogar gesagt, bleibt mir weg mit euren Festen. Und erst recht hat uns Gott nie gedrängt zu Gaben und Opfern. Ach, wir tun das gern, sagen wir. Und doch will Gott nicht, dass wir das eine, was ihm das Wichtigste ist, darüber vergessen. Das ist merkwürdig. Gott hat immer und immer wieder eins gefordert und das unterschlagen wir heute. Sucht mich, sucht mich. Wenn wir in diesen Tagen fragen, wo sind Menschen, die eine ganz unmittelbare persönliche Beziehung zum lebendigen Gott haben und pflegen, wo sind denn die? Ach, da gibt's nur so wenige. Das wäre ja schlimm, wenn wir die Nebensachen, die sicher nicht böse sind, in die Mitte gerückt haben und das, was in die Mitte gehört, auf die Seite geschoben und vergessen. Sucht mich! Wie oft ruft Gott in seinem Wort, kommt zu mir, kommt her zu mir. Wie sagt er, dass er sich aufmacht und Menschen in ihrer Not sehen und zu sich ziehen will? Und wenn ich es wieder heute Morgen auf den Punkt bringen darf, da sind wir schuldig geworden in unserem Christsein, dass wir viele Dinge treiben und darüber das eine, das Not ist, vergessen. Du musst Gott suchen und Gott finden. Du musst Gott suchen und Gott finden. Steht hier gleich am Anfang unseres Abschnittes. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Benützt doch die Gelegenheit, wenn Gott dich ruft. Wenn wir jetzt an so manche Gespräche denken, die wir mit Christen hier und da geführt haben, oder auch an so manche Kommentare oder Vorträge denken, die man im Raum auch unserer evangelischen Kirche hören kann, da würden viele sagen, du, lass mal. Das ist doch alles nicht so wichtig, du bist christlich getauft, du hast die Amtshandlungen hinter dir, du bist Kirchenmitglied, du zahlst deine Steuern. Und im Übrigen ist ganz schön, dass du dich auch noch für religiöse Themen interessierst. Nein, das ist nicht genug. Das alles ist sogar unwichtig gegenüber dem einen, sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Sucht den Herrn. Man kann ja manchmal heute wirklich fragen, ob die Menschen leben. Liebe Freunde, ob sie leben, richtig leben, befreit, glücklich, fröhlich. Wenn man sich umhört und immer wieder dann die Klagen kommen, wie schwer und unerträglich das alles geworden ist, wie kompliziert und wie mutlos man oft in die Woche hineingeht. Ja, das fehlt uns, der Herr. Das könnte ja sein, dass wir heute für die Predigt nur so ein ganz schlichtes Wort haben. Aber das uns an die Stelle bringt, wo wir alle heute Heilung und Hilfe brauchen. Such den Herrn, du brauchst den Herrn. Du brauchst den Herrn in deinem Leben, der dich führt, der dich leitet, der dich tröstet, der bei dir ist in der Einsamkeit, in dessen starker Hand du dich bergen kannst und der dich einmal auch hindurchtragen kann durch die Tiefen des Todes. Du brauchst den Herrn. Hast du ihn gefunden? Nun ist ja unsere Zeit erfüllt von viel Diskussionen über Gott. Da gab es eine scheußliche Fernsehserie neulich, wie wir uns Gott vorstellen, typisch für unsere sexualisierte Zeit, ob männlich oder weiblich. Nein, kennst du Gott? Kennst du Gott wirklich? Ja, sagen sie, ich habe auch schon gegrübelt, ich habe diskutiert, ich habe gefragt, wie kann ich denn Gott finden? Nur dort, wo er dir nahe ist. Wo ist er dir denn nahe? Da, wo Jesus dir nahe kommt. Das hat Gott benutzt, durch seinen Sohn in unsere Welt zu kommen. Und sie können das wieder und wieder so erfahren. Da, wo er an ihrer Türe anklopft. Da, wo sie direkt spüren in ihrem Gewissen und sagen, jetzt ist mir Gott so nahe. Da dürfen sie auf ihn zugehen. Und eine interessante Erfahrung machen. In dem Augenblick, wo sich ein Mensch zuwendet zu Gott, in dem Augenblick findet er Gott. Das hatte Jesus noch einmal mit den gleichen Worten in der Bergpredigt gesagt. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, euch wird aufgetan. Das gilt nicht für die Bittgänge, die Sie hier bei Behörden machen, das gilt nicht für Ihren Schlüsselbund, den Sie verlegt haben, da Sie suchen und immer finden. Da werden Sie manchmal auch Pech haben und nichts mehr finden. Aber es gilt gewiss, wenn Sie nach Gott dort suchen, wo Gott gefunden sein will. Und all das, was Jesus Ihnen zuruft, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne Sie, das gilt jetzt für Sie, wenn Sie ihn suchen. So viele haben das in ihrem Leben erfahren. Ich finde das immer wieder schön, wenn hier auch im Gottesdienst Gemeindeglieder reden, denn wir sollten das aus unseren Erfahrungen immer ergänzen. Tun Sie es doch auf dem Nachhauseweg und erzählen Sie, wie das bei Ihnen war. Kaum ist unser Gewissen getroffen und wir fangen an, den ersten Gebetsschrei zu tun, dann kommt Jesus auf uns zu. Es ist kein Sehen der Augen. Und doch ist es ein Erkennen des Herzens, ein Gewisswerden im Glauben, ein Verstehen und ein Begreifen. Da macht Gott noch eine wichtige Nebenbemerkung, die wir gerne unterschlagen.
Und vielleicht gibt das jetzt auch Antwort für alle die unter uns, die sagen, ich habe bei meinem Suchen nichts gefunden. Wir Abendländer, Europäer, wir Westlichen, wir haben ja eine Angewohnheit bei uns, dass wir dieses ganze Suchen nach Gott allein im Kopf machen. Das ist bei uns eine Gehirnakrobatik. Da kann man philosophieren über Gott und Argumente hin und her schieben. Für Menschen anderer Kulturkreise ist das undenkbar, auch für Menschen der Bibel. Wenn man Gott sucht, warum nur mit dem Kopf? Das kann ja eine Flucht sein. Und wenn ich gleichzeitig teilhabe an so vielen bösen Praktiken in meinem Leben, kann ich doch Gott nicht finden. Wie soll sich Gott mir offenbaren können? Ich kann Gott nur finden, wenn ich mich umwende, der Gottlose lasse von seinem Wege, indem ich mich lossage von dem Bösen und von dem Ungehorsam. Und in dem Augenblick, wo ich sage, ich möchte doch heraus aus meinem alten Leben und das wirklich eine Sache einer totalen Umkehr meines Lebens wird, eines Neuanfangs, da komme ich zur Glaubenserkenntnis. Und mich hat das immer wieder tief beeindruckt, wie Menschen noch ganz im Zweifel und im Fragen waren. Und wir haben das immer wieder auch in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Menschen noch im Zweifel gesteckt sind und doch sagen, ich will raus aus meinem Leben. Und ich suche Gott aber nicht bloß mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Gehorsam meines Lebens. Ich will meine ganzen Denkungsarten umstellen lassen und meine Praktiken im Leben. Ich möchte mich wirklich Gott ausliefern, aber er muss mir begegnen. Er muss sich von mir finden lassen. Da lässt er sich finden, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Der Gottlose lasse von seinem Wege im Vers 7 und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ich habe meinen ersten Teil heute überschrieben, komm heim, komm doch heim. Wenn einer zu Gott schreit und Gott sucht, ist das die Heimkehr ins Vaterhaus, wie es Jesus so unvergleichlich beschrieben hat, wo der Sohn draußen bei den Säuen aufsteht und sagt, ach, ich habe doch ein Vaterhaus. Warum lebe ich da draußen mit so schlimmen Lebensverhältnissen, habe nicht genug zu essen und ich sehne mich nach einem wirklichen Leben. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er schlug in sich. Er sagt, ich bin schuld. Und dann macht er sich auf den Weg und erfährt, wie der Vater ihm entgegenläuft und in die Arme nimmt. Das fehlt unserer Zeit heute. Und das ist beim Christsein wichtig. Ist gar nicht so wichtig, in welcher Kirche Sie Mitglied sind. Darf ich Ihnen das so sagen? Oder ob Sie überhaupt Mitglied sind? Aber wichtig ist, dass Sie heimfinden ins Vaterhaus Gottes. Dass sie Gott kennen und lieben und Jesus ihren Freund bei sich haben. In jedem Tag ihres Lebens. Komm heim ins Vaterhaus. Das andere, was ich hier sagen will, vertraue ihm fest. Dieses Wort hier, such den Herrn, ist mir seit vielen Jahren eigentlich lieb geworden, durch eine junge Russin, Sie kennen vielleicht die Geschichte, wie in den 60er Jahren in Leningrad eine Chemielaborantin auf die Straße stand, die Aida Skripnikova, und so handgeschriebene Zettel verteilt hat. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Nun weiß ich nicht, ob das ein großes Aufsehen gibt, wenn man so handgeschriebene Zettel verteilt, das ist ja an für sich nicht sehr wirkungsvoll und grafisch, sicher nicht sehr aufregend gestaltet, aber in Russland war das eine aufsehenerregende Sache. Warum eigentlich? Man hat das nie richtig verstehen können. Was war das schon, so ein paar Zettelchen auf einer großen Straße verteilt? Mir war das immer typisch, dass ein mächtiges Regime unserer Zeit nicht so sehr fürchtet, wie die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Sucht den Herrn. Kirchen kann man noch ertragen. Auch damals war die orthodoxe Staatskirche Russlands toleriert mit ihrem Patriarchen. Aber Menschen, die wirklich mit Gott in einer unmittelbaren Beziehung leben, das sind gefährliche Leute. Sie merken das ja auch in ihrer Nähe, dass man gegen Kirche und Gott überhaupt nichts hat. Die Leute sagen, wir sind ja selber religiös, wir haben auch nichts gegen das Christentum. Aber wenn sich einer wirklich bekehrt, wie wir sagen, wenn er wirklich umkehrt und mit Jesus lebt, den Herrn findet und ihm sein Leben überschreibt, dann regen sich die Leute auf und sagen, sowas, sowas Radikales, das passt doch nicht in unsere Zeit, das ist extrem, das kann man nicht ertragen. Und doch liegt darin genau die Freude des Christseins, in dieser klaren Hingabe. Dieses Wort im Vers 8 von den Gedanken Gottes ist ja mit dem vorhergehenden Vers verknüpft durch das Denn. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott will unser Leben umgestalten, umstülpen. Es ist ja nicht so, dass das eine Privatsache der Religion wäre, wenn sich so einer für Jesus entscheidet und zu Jesus findet, sondern in dem Augenblick wird sein Leben umgekrempelt. Seine Ehe wird neu werden. Seine Einstellung zu seiner Berufsarbeit wird anders werden. Er hat eine andere Art, mit seinen Mitmenschen umzugehen, weil der Herr Jesus in seinem Leben beherrschend geworden ist. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das meint ja zuerst einmal, dass Gott sagt, lass dich von mir führen, oder ich überschreibe diesen Teil, vertrau fest Gott, lass dich jetzt von ihm führen. Er hat eine Art, uns erst seine neue Lebensrichtung aufzuweisen und zu zeigen, wohin er uns führen will. Er hat ganz andere Gedanken, als wir sie haben. Aber dann ist dieses Wort natürlich oft auch uns zum Trostwort geworden. Und wir haben es immer wieder so entdeckt, gerade dann, wenn wir erschrocken sind über plötzlich eintretende widrige Lebensumstände, unmittelbar steht man einer großen Not gegenüber und man schreit zu Gott und sagt, Herr, ich möchte doch diesen Weg nicht gehen. Und dann merkt man, ja, Gott hat ganz andere Gedanken. Aber Herr, du wirst mich doch hoffentlich nicht in die Tiefe führen. Wenn du Leid in meinem Leben geschehen lässt. Und dann sagt Gott, nein, ich will dich auf diesem Weg erst recht meine Herrlichkeit erfahren lassen. Und du kannst erst dort in diesem Weg, der ganz anders geht, als du dir vorstellst, erfahren, wie ich der Herr bin. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege nicht eure Wege. Lass dich führen. Und ich möchte Sie heute auch in diesem Gottesdienst aufrufen, dass Sie das Lied nicht bloß als Mitsummen, sag Ja zu Gottes Wegen, sondern dass Sie Ja sagen. Manchmal scheint es gar nicht so, wie wenn die Wege Gottes seine Wege wären. Wir fühlen uns wie den Menschen ausgeliefert und wir sagen, jetzt wird's ganz dunkel um mich her. Nein, der Herr macht meine Finsternis Licht. An dieser Losung habe ich mich gefreut. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wenn Sie den Herrn Jesus gefunden haben und mit ihm leben, dann gibt es keine Dunkelheit mehr. Dann lässt er Sie in keine Tiefe fallen und niemand kann Sie aus der Hand Jesu reißen. Das gilt erst recht für unsere heute so scheinbar christliche Zeit. Denn das ist ja das Typische. So viele Menschen sind äußerlich mit dem Christentum umkleidet. Aber wenn die Nöte im Leben anfangen, haben sie keine Hoffnung und keinen Frieden. Sie klagen gegen Gott und ballen die Faust. Haben Sie den Frieden, dass Sie sich den Wegen Gottes blind anvertrauen können? Das können wir, weil wir wissen, Jesus hat das so festgemacht, dass er keinen hinausstößt. Keinen, der auf ihn schaut und zu ihm ruft, hinabstürzen lässt. Warum weiß ich denn das? Weil sein Kreuz aufgerichtet ist über der Todesnacht von Golgatha. Und das ist wichtiger und größer als alle Todesleiden, durch die sie gehen, als alle schweren Krankheiten, die sie bedrohen. Jesus hält sie fest. Und seine Gedanken sind nicht ihre Gedanken. Sie werden sie nicht ergründen. Aber es sind Friedensgedanken. Und es sind Gedanken und Wege, über die sie ihn nur loben und nur danken können. Wo man rückwirkend nur staunen kann, er führt auch in den finsteren Tälern Wunderbach. Und er ist immer da. Du verstehst das nicht und du ahnst das auch nicht, aber du kannst es erleben. Vertraue ihm fest, vertraue ihm fest. Und noch das Letzte, er ist stark. Er ist stark. Wir reden immer wieder, dass er, der Herr, sich finden lässt, der Herrscher über diese Welt. Wo ist er denn, wo man so wenig von seiner Macht erkennen kann und so wenig sieht? Es sieht doch äußerlich so aus, wie wenn die Lüge triumphiert und der Teufel alles in seiner Hand hat und regiert. Wo denn? Wo sehe ich denn das? Gott sagt, du kannst es erleben bei meinem Wort. Wie bei deinem Wort. Bei den Worten, die Gott gesprochen hat, jedes Gotteswort erfüllt sich. Jetzt wird ein Vergleich gebraucht, der für uns nicht richtig passend ist. Bei uns regnet es ja im Zweifelsfall immer viel zu viel. Und für viele ist das ärgerlich. Nur beim Schnee sind ein paar wieder neidisch und wünschen sich mehr. Nun, es kann nicht immer so laufen, wie sie wollen. Sie müssen dran denken an Länder, in denen es nicht regnet. Wie viel Niederschlag hat Lima? Ich glaube 0,2 Promille oder überhaupt keinen Regen in 3 Jahren. Sogar Wüste, Trockenheit. Und wenn dann ein Regen kommt, ist plötzlich alles grün. Der Regen bewirkt und dann sprust es aus der Wüste. Wir haben das ja unvergesslich erlebt bei unserer Märzreise in Israel, wo wir durch den Wüstenwadi gewandert sind und eine Blütenpracht empfangen hat, so wie man es früher nur auf den schwäbischen Wiesen, Dorfwiesen erlebt hat. In der Wüste blüht, weil der Regen fällt. Und uns sagt Gott, so ist mein Wort, wo mein Wort hinkommt, schafft das was. Da sitzt ein junger Kerl, der kämpft mit Versuchungen und steckt in Abhängigkeiten und möchte ein neues Leben kriegen, schlägt die Bibel auf. Und dann bewirkt dieses Wort Glauben und überwindet Zweifel. Und schafft ein neues Leben und formt einen neuen Menschen. Das gilt für alle Nöte meines Lebens, dass es mich verändert. Dieses Wort schafft etwas. Wir waren so bewegt am letzten Sonntag in unserer Missionskonferenz, das immer wieder zu hören, wie in allen Teilen der Welt, ja, was ist da das Besondere? Das Wort Gottes bewirkt etwas. Gehen Sie hin zu dem Kranken, der keinen Mut mehr hat und der sagt, ich will nimmer leben, und sagen Sie ihm ein Gotteswort. Ich habe es erlebt auch bei manchen Kranken, die oft sagten, nein, ich kann es nicht, ich kann nicht glauben. Und irgendwann später sagten sie, ich habe Ihnen zu danken, weil ich es jetzt erst fassen kann. Und sie sind im Frieden heimgegangen. Das Wort schafft etwas Neues und bewirkt, wozu es gesandt ist, wie der Regen die Erde befeuchtet und durchdrängt und das Korn dann aufgehen kann und der Samen plötzlich Frucht trägt. Lass doch dieses Wort aufgehen in deinem Leben und gib ihm Raum und merke doch, wie das Wort dein Leben verändern will. Das Wort ist nicht untätig und es erfüllt sich, so wie es sich auch erfüllt. Sie können das sehen bis hinein in die Schlagzeilen der Zeitung in Nahost, wie sich die Gottesverheißungen erfüllen über Jerusalem und über Israel. Noch viel mehr wird das in ihrem Leben sein, wo der Herr sagt, ich lasse dich nicht. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Fürchte dich nicht, sei unverzagt. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Das Wort Gottes erfüllt sich in ihrem Leben. wo sie auch sind, suchen sie den Herrn, sonst nichts. Und wo sie den Herrn suchen, vertrauen sie sich ihm an. Und dann erleben sie, wie er sie wunderbar führt. Amen.